Guten Abend und herzlich willkommen. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Vortragsveranstaltung willkommen heißen. Es handelt sich dabei um eine Kooperationsveranstaltung mit Aktion Dritte Welt, dessen Geschäftsführer Roland Röder ich ganz herzlich begrüßen darf. Herr Röder wird gleich auch im Anschluss zu uns sprechen. Darüber hinaus begrüße ich von der Aktion Dritte Welt Gertrud Selzer, sie ist Mitglied des Vorstandes. Meine sehr geehrten Damen und Herren, längst steht fest, dass Big Food noch gefährlicher ist als Big Tobacco. Vor allem aggressives Marketing von Zucker, Fett und salzreichem Junkfood hat dazu geführt, dass heute 2 Milliarden Menschen übergewichtig sind. 2016 starben allein in China 1,3 Millionen Menschen an Diabetes. Die Nahrungsmittelindustrie müsste also mindestens so stark reguliert werden wie die Tabakindustrie, sagen jedenfalls Experten. Hintergrund dieser Entwicklung ist nicht zuletzt, dass auf der ganzen Welt zunehmend Kleinbauern durch große Agrarunternehmen verdrängt werden und internationale Nahrungsmittelkonzerne wie Nestle, Unilever und Parmalat expandieren und ihre Produkte auf einem deregulierten Weltmarkt in einem ausufernden Netz von Supermärkten vertreiben können. Damit spielt der Aufstieg von Big Food, das heißt von immensen Konzernstrukturen, die die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie beherrschen, eine zentrale Rolle für das globale Problem der sogenannten doppelten Fehlernährung. In immer mehr Schwellenländern des globalen Südens werden die Ernährungssysteme von einer kleinen Anzahl großer multinationaler Unternehmen dominiert. In die gleiche Richtung argumentiert unser Referent, der entwicklungspolitische Fachjournalist Thomas Kruchem. Er wird in seinem Vortrag dem System und insbesondere den Machenschaften von Big Food auf den Grund gehen. Thomas Kruchem arbeitet als Journalist, Autor, Referent und Berater vorwiegend zu Fragen der Entwicklungspolitik mit Schwerpunkt Landwirtschaft, Ernährung und Gesundheit. Er hat für den Rundfunk aus über 60 Ländern berichtet, zu seinen Publikationen zählen unter anderem: Der große Landraub, Bauern des Südens wehren sich gegen Agrarinvestoren aus dem Jahr 2012, Lebensader Orange River, Wasser und Frieden im Süden Afrikas aus dem Jahr 2013, sowie das Buch Am Tropf von Big Food, wie Lebensmittelkonzerne den Süden erobern und arme Menschen krank machen aus dem Jahre 2017, auf dem auch der heutige Vortrag basiert. Ich freue mich, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
Ja, liebe Gäste, liebe Freunde und Freundinnen, sehr geehrte Damen und Herren, in den 70er und 80er Jahren stand der Nestle-Konzern am Pranger. Ihm wurde vorgeworfen, Babys zu töten. Was hat das nun mit dem Thema unserer heutigen Veranstaltung zu tun? Ich finde sehr viel. Nestle verkaufte damals wie heute auch Milchpulver. Das war damals wie heute nicht verboten. Das Milchpulver war auch biologisch gesehen völlig in Ordnung und es war nicht verseucht. Aber das Problem war, Nestle verkaufte dieses Milchpulver in mehreren afrikanischen Ländern, was allerdings auch nicht verboten war. Nestle begleitete, und das ist der springende Punkt, den Verkauf mit einer geschickten Werbekampagne und suggerierte Frauen, insbesondere Frauen in diesen Ländern, dass sie ihre Kinder besser mit Milchpulver ernähren würden, als sie zu stillen. Dazu zeigte der Nestle-Konzern im Rahmen einer sehr, sehr geschickt inszenierten Kommunikationsstrategie oder auch Medienkampagne, so könnte man es heute nennen, der Nestle-Konzern zeigte schöne Bilder von schönen europäischen Frauen mit schönen Kindern und mit schönen familiären Situationen. Alles in allem eine heile und eine erfolgreiche Welt. Den Müttern in den afrikanischen Ländern wurde damit suggeriert, wenn ihr als afrikanische Mütter so erfolgreich sein wollt und auch so schöne Kinder haben wollt, dann, liebe Mütter, müsst ihr eure Kinder mit unserem Milchpulver ernähren. Damit begann die Tragödie. Das Milchpulver war in der Tat, wie schon gesagt, nicht das Problem, biologisch gesehen, chemisch gesehen. Es war völlig in Ordnung. Allerdings das soziale Umfeld war das Problem. Die meisten der Frauen, die Nestle ansprach, waren ärmere Frauen und hatten relativ wenig Geld. Vor allen Dingen, sie hatten selten nur Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und damit begann die Tragödie. Das Milchpulver wurde aufbereitet mit unsauberem Wasser. Es ergaben sich logischerweise Durchfallerkrankungen, Mangelernährung und so weiter. Letzten Endes starben dann in der Tat Babys. Und daran knüpfte in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eine internationale Kampagne an, die genau dies thematisierte, man könnte auch sagen skandalisierte, zu Recht. Ich erwähne diese Kampagne deshalb, und da haben Sie deshalb als Einstieg auch gewählt, weil sie zum einen zum Thema des heutigen Abends passt und zum zweiten fiel diese Zeit dieser Kampagne damals in die Gründungsphase der Aktion Dritte Welt SAR. Wir gründeten uns 1982. Diese Kampagne war die erste ihrer Art, also Kampagne, die einen großen Konzern gewissermaßen an den Pranger stellte. Ihr gelang es nämlich, und das meine ich mit die erste ihrer Art, sie war erfolgreich, ihr gelang es, den deutungsmächtigen Bildern von Nestle ebenso eigene deutungsmächtige Bilder entgegenzusetzen und eine enorme mediale Aufmerksamkeit zu erzielen. Letztlich musste Nestle nachgeben und zumindest die Milchpulverkampagne stärker als geplant zurückfahren und konnte so wie bisher nicht mehr weiter agieren. Es war ein schönes Beispiel, wenn man das zusammenfassen möchte, dafür, wie man als vermeintlich unterlegene NGO, also Nichtregierungsorganisation, einem der großen Player, salopp gesagt, mal einen vor den Latz knallen kann, dass es nur so kracht. Viele Jahre später, 2006, gab es ein ähnliches Beispiel. Als einer der größten deutschen Saatgutzüchter, die Kartoffel Linda, die ein oder anderen von Ihnen können sich vielleicht noch daran erinnern, die Kartoffel Linda vom Markt genommen hatte oder vom Markt nehmen wollte. Man hatte 25 Jahre lang Sortenschutzgebühr kassiert und hat eine neue Kartoffel gezüchtet und wollte nun die neue Kartoffel auf den Markt bringen, weil die Kartoffel Linda wäre dann zum Anbau frei gewesen, also frei in dem Sinne, dass der Bauer, der Saatgutvermehrer keine Sortenschutzgebühr hätte zahlen müssen. Auch da gab es Ende der 2000er Jahre viele NGOs, die dagegen protestierten. Da waren wir schon aktiver dabei von der Aktion Dritte Welt SAR. Und letzten Endes gelang es dann, es fand sich ein Bauer, der einen neuen Zulassungsantrag stellte über Schottland. Letzten Endes gelang es, diese Sorte Kartoffel Linda wieder auf den Markt zu bringen. Für viele Menschen in der Gründungsphase der Aktion Dritte Welt SAR war das Thema der heutigen Veranstaltung schon 1982 stilprägend, nämlich die Auseinandersetzung mit Fragen von Hunger, Agrar und Landwirtschaft beziehungsweise die Feststellung des eigentlichen Skandals, dass Menschen hungern und auch zum Teil verhungern, obwohl genügend Nahrungsmittel vorhanden sind. Das ist ja schon seit Jahrzehnten gegeben, diese Tatsache, dass wir Menschen eigentlich genügend produzieren, sodass alle satt werden könnten, dass niemand hungern oder gar verhungern müsste. Das Problem besteht im Kern darin, dass die Verteilung nicht stimmt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil wo es Opfer gibt, also hungernde oder verhungernde Menschen, wo es Opfer gibt, gibt es eben auch Täter und Profiteure. Das war auch im Nationalsozialismus so, wenn man von Opfern redet, muss man auch von den Tätern und Täterinnen reden. Heute bündeln wir unsererseits den Einsatz für eine faire Landwirtschaft. Also faire Landwirtschaft meint für uns, dass alle Zugang zu Nahrung haben, auch Bauern Zugang zu Saatgut. Wir bündeln diese Aktivitäten in unserem bundesweiten Vernetzungsprojekt Erna Goes Fair. Erna, das sind jeweils die ersten zwei Buchstaben von den Wörtern Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit. Und im Rahmen von Erna organisieren wir beispielsweise auch die heutige Veranstaltung. Im Rahmen von diesem Erna Goes Fair Projekt vernetzen wir Dritte Welt engagierte Naturschützer, der NABU ist mit dabei, aber auch Milchbauern und Gewerkschaften. Das ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens, dass Gewerkschaften dabei sind, das ist bundesweit eher die Ausnahme, oder es ist die Ausnahme bundesweit. Und zweitens, es ist deshalb bemerkenswert, dieses Projekt, weil wir uns damit ganz bewusst nicht auf die Debatte einlassen, Bio gut, also Biolandwirtschaft toll und gut und konventionelle Landwirtschaft böse. Ja, diese Diskussion oder diese Gegenüberstellung lassen wir so nicht zu und kooperieren deshalb auch mit dem, ich sage es mal, mehrheitlich konventionell aufgestellten Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, weil wir der Meinung sind, dass man mit dieser Gegensätzlichkeit die Debatte nicht weiterbringt, weil es auch viele konventionelle Landwirte gibt, die durchaus in ihren Betrieben Bioelemente drin haben. Die drei tragenden Säulen unserer Zusammenarbeit mit Bauern, Gewerkschaften und Naturschützern sind auch für diese Veranstaltung, ich sag's mal, von prägender Bedeutung. Zum einen ist es der Anspruch, Zugriff auf Land und Saatgut zu haben. Das gilt aus unserer Sicht für Bauern hier im globalen Norden und genauso gut im globalen Süden. Ich könnte das jetzt auch umgekehrt sagen, ja. Also Zugriff auf Land und Saatgut. Zweitens, dass man die Auseinandersetzungen ohne Verschwörungsgeschwurbel, ohne Verschwörungstheorien führt. Es sind eben nicht einzelne böse Personen, die irgendwo auf den Knopf drücken und dann verhungern Menschen, sondern es ist ein strukturelles Problem. Es geht um Strukturen. Und es geht auch darum, sich vielleicht auch mal wieder vorzustellen, jenseits eines Wirtschaftssystems zu leben, das eben systembedingt Wachstumszwang propagiert oder betreibt und eben systembedingt das betreibt. Vielleicht sollte man sich diesen utopischen Gedanken ab und zu mal wieder gönnen. Und dritte Grund oder dritte tragende Säule, da geht es dann darum, sich nicht auf den Kalauer einzulassen, dass eine bessere Welt im Ladenregal quasi käuflich ist, sondern wir finden, sie muss politisch erstritten werden und es braucht unsererseits dann auch eine politische Konfliktführung, weil diese Probleme, die auch Thomas Kuchem hier anspricht, die Grundlage dieser Veranstaltung bilden, die Probleme sind politische und politische Probleme sollte man politisch und nicht anderweitig lösen. Lieber Bernd Rauls, danke für die Zusammenarbeit. Wir sind ja nicht zum ersten Mal hier zugange oder beziehungsweise kooperieren nicht zum ersten Mal. Wir haben schon vieles gemeinsam auf den Weg gebracht oder auch angestoßen. Dies hier ist die 17. Veranstaltung unserer Irgendwas-Mit-Reihe und danke auch dem saarländischen Umweltministerium, dass diese Veranstaltung im Rahmen eines größeren Projektes mit unterstützt. Lieber Thomas Kuchem, danke, dass Sie sich die Zeit heute Abend genommen haben. Ich weiß, als Journalist, als Publizist hat man, grob gesagt, 1000 andere Sachen zu tun. Man kann jeden Termin, den man öffentlich macht, 10-fach oder 12-fach, 10-fach anders besetzen. Schön, dass Sie deshalb hier sind. Wir sind auf den Referenten aufmerksam geworden im letzten Jahr durch einen längeren Beitrag, einen Nachdruck aus seinem Buch, das hier die Grundlage bildet, durch einen Nachdruck aus diesem Buch in der Zeitung, in der Wochenzeitung Jungle World, mit der wir auch anderweitig intensiver kooperieren. Da veröffentlichen wir im Rahmen unseres Agrarprojektes Erna alle 3 Wochen die Gartenkolumne Krauts und Drüben, der letzte linke Kleingärtner, in der im Übrigen auch regelmäßig Themen aus ihrem Buch nochmal aus Sicht eines linken herumstenkernden und mosernden Kleingärtners aufbereitet werden und das Publikum mehr oder weniger erfreuen oder auch auf neue Gedanken bringen. Schlussendlich sei noch gesagt, Thomas Kuchem, der jetzt gleich beginnen wird, wird nachher auch gerne sein Buch signieren. Sie können es hinten am Bücherstand erwerben und sich von ihm etwas mehr oder weniger Nettes zu diesem Thema noch hineinschreiben lassen. Danke für Ihr Kommen und ich bin mir sicher, weil ich ihn soweit kenne, beziehungsweise sein Buch auch soweit kenne, dass wir einen spannenden und absolut erkenntnisreichen Abend hier gemeinsam verbringen werden. Dankeschön.
Jetzt müssen Sie mir nur mein Manuskript wiedergeben. Auswendig weiß ich nur die Hälfte. Tja, vielen Dank für die netten Worte. Es sind ja jetzt schon so viele Denkanstöße hier gefallen, dass ich schon ein bisschen verlegen bin und erstmal sagen muss, dass ich versuchen werde, mich zu begrenzen. Wir brauchen, wenn wir uns mit einem Problem beschäftigen, den Mut zur Lücke, aber in der Diskussion können wir dann vieles ansprechen, zum Beispiel den wichtigen Punkt, den Herr Röder angesprochen hat. Die Babymilchindustrie ist nach wie vor extrem aktiv. Erst vor wenigen Jahren wurde in China ein Tochterunternehmen des Danone-Konzerns zu einer Strafe von 100 Millionen Euro etwa verurteilt, weil man in Krankenhäusern, bei Müttern, bei Ärzten, bei anderen Mitarbeitern Babymilchprodukte gepusht hat, was natürlich nach WHO-Kodizes und nach allen Regeln, auch nach chinesischen Gesetzen verboten ist. Der gesamte Führungsbestand des damaligen Unternehmens in China musste ausgetauscht werden. Ein Beispiel in der Diskussion, können wir dann noch auf viele andere kommen. Ich werde mich jetzt versuchen zu konzentrieren. Es geht um Gesundheit. Gesundheit vor Landwirtschaft noch. Landwirtschaft ist letzten Endes auch ein Mittel zu unserer aller Gesundheit. Und die größte Herausforderung der Gesundheit sind in den letzten Jahren immer weniger Infektionskrankheiten, die früher so typisch waren, auch für arme Länder. Sie werden glücklicherweise ein wenig zurückgedrängt. In den Vordergrund rücken immer mehr die sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten. Folgeerkrankungen von Tabak, Alkohol und vor allem von schlechter Ernährung. In diesem Zusammenhang spielen die Lebensmittelkonzerne in Entwicklungsländern eine große Rolle und darauf möchte ich heute eingehen. Ernährung ist die Grundlage, das ist trivial für ein produktives Leben, dafür, dass Menschen in Schule, Arbeit und Gesellschaft etwas zu Wege bringen. Mangelernährung und falsche Ernährung torpedieren das, besonders in armen Ländern, die ja, um sich zu entwickeln, besonders leistungsfähige Menschen auch brauchen. Zunächst kurz zur Mangelernährung. Obwohl, wie Herr Röder richtig gesagt hat, genügend Nahrungsmittel weltweit produziert werden, leiden bis heute 850 Millionen Menschen akut Hunger und in jüngster Zeit steigen sogar die Zahlen wieder. Ein Viertel aller Kinder unter 5 hat sogenannten stillen Hunger. Die Kinder leiden an Mangelernährung. Die Fachleute sagen dazu, die Kinder sind stunted. Und jetzt darf ich nur die Bilder nicht vergessen. Hier haben wir einen Slum in Neu-Delhi, wo betroffene Familien leben. Die Mütter und Väter arbeiten teilweise auf den Baustellen dort im Hintergrund, leben als Bauarbeiter hier und sie werden miserabelst bezahlt. Sie können sich nicht richtig ernähren, haben Kinder, die sehr oft unterernährt sind. Mangelernährung, Stunting, ein weit verbreitetes Phänomen. Wie gesagt, ein Viertel aller Kinder weltweit unter 5 ist betroffen. Die Kinder sind im Wachstum und Stoffwechsel beeinträchtigt. Sie sind, wenn sie älter werden, anfällig für Diabetes und Fettleibigkeit und haben in der Schule oft kognitive Einschränkungen. Sie kommen in der Schule nicht mit. Ein Beispiel: Bangladesch. 160 Millionen Einwohner. Bangladesch kann stolz darauf sein, dass es irgendwann eine sogenannte Reisautonomie erreicht hat. Ein kleines Land, kaum doppelt so groß wie Bayern, hat es erreicht, sich mit Reis zu versorgen. Aber es fehlt an Gemüse, Obst und Fleisch. Und auch Kinder, die genug Reis bekommen, können unter Umständen irgendwann, wenn sie sonst nichts Anständiges bekommen und Durchfallerkrankungen erleiden, so aussehen wie dieses Kind, das ich in Dhaka in einem Krankenhaus fotografiert habe. Die Menschen in Bangladesch, die ärmeren Menschen, das ist der größte Teil der Bevölkerung, haben kaum Platz für Hühner und Ziegen. Es gibt kein Futter für Kühe, weil moderne Reissorten, die von Großbauern angebaut werden, zu kurze Halme haben. Die Fischteiche, habe ich auch im Foto, gehören nicht den Armen, es dürfen nicht alle dort fischen, die gehören fast immer den Wohlhabenden in den Dörfern, die dort Fische züchten oder Aquakultur in anderer Weise betreiben. Arme Kinder müssen dann versuchen, sich ihren Fischbedarf der Familie in Reisfeldern zu fischen. In den Städten von Bangladesch haben Textilarbeiterinnen oft keine Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern und gehen schlecht ernährt in die Schwangerschaft hinein. Und das wirkt sich dann auf die Kinder aus, die in den ersten 1000 Tagen seit der Empfängnis gut versorgt sein müssen. Sonst treten eben diese mangelernährungsbedingten Schäden auf. Die Ursachen für die weit verbreitete Mangelernährung für hunderte von Millionen betroffenen Kindern sind in erster Linie die Armut an Geld und, wie Herr Röder jetzt auch angedeutet hat, an Land. In Äthiopien und Bangladesch sind bis heute 2/3 der Bevölkerung absolut arm. In anderen Ländern, die wohlhabender sind, in Indien und Südafrika zum Beispiel, herrscht extreme Ungleichheit. Dort ist das Elend noch weit augenfälliger als etwa in Bangladesch, so habe ich es in Indien erlebt. Die Menschen leben in unvorstellbaren Zuständen, gerade in den armen Bundesstaaten wie Andhra Pradesh im Süden. Ein weiterer Faktor, der diese Mangelernährung begünstigt, ist die Benachteiligung der Frau in vielen Ländern. Frauen leisten in den meisten Entwicklungsländern die körperliche Arbeit. Sie sind Opfer häuslicher Gewalt. Ich habe gerade in Kenia zu Problemen der Alkoholkonzernexpansion dort recherchiert. Sie werden Opfer alkoholisierter Männer. Frauen essen gerade in südasiatischen Ländern zuletzt und nur die Reste. Frauen befinden sich im Stress durch vielfältige Pflichten. Oft müssen sie ihre durch Mangelernährung kranken und müden und überforderten Kinder versorgen. Und auch die Großmütter sind oft mit einbezogen. Sie haben keineswegs ein ruhiges Alter. Folgen für die Frauen sind Anämie und oft, das wird übersehen, letztes Jahr hat die WHO Depressionen zum Jahresthema gemacht, massenhaft auftretende Depressionen bei Frauen, vor allem in Südasien. Welche Folgen das für Kinder hat, können wir uns leicht ausmalen. Und junge Mädchen, Alter 11, 12 Jahre, sind oft schon einbezogen. Kinder wie diese müssen ihre kleinen Geschwister beaufsichtigen und voll mitarbeiten. Mangelernährung in der Schule. Ich habe mehrere Schulen besucht. Ein Beispielfoto von Kindern findet man auf den Dörfern in Bangladesch, in jeder Schulklasse eigentlich in dem ländlichen Raum. Kinder, die offensichtlich schwer geschädigt sind durch Mangelernährung und in der Schule nicht mitkommen. Ein dritter Ursachenfaktor für die Mangelernährung, die ich jetzt eben zunächst mal behandeln muss, ist fehlendes Wissen der Menschen. Es fehlt an Bildung. Die Menschen in Afrika und Südasien kennen oft nicht effiziente Anbautechniken, effiziente Bodenbearbeitung, sowohl ökologisch als auch sozial, als auch wirtschaftlich vertretbare Möglichkeiten der Bekämpfung von Schädlingen. In Afrika habe ich recherchiert, in Kenia und Uganda sind die sogenannten Nachernteverluste. Also das, wenn man geerntet hat, ja, was dann noch verloren geht, was man schon bereits geerntet hat, 40%. Es wird zu früh geerntet, Mais wird falsch getrocknet, es kommt zur falschen Lagerung und Transport von Obst. Ich habe in Kenia ein Dutzend Lastwagen gesehen, die am Straßenrand standen und Papayas oder Mangos einfach in Straßengraben geschüttet haben. Der triviale Grund, der Laster war kaputt gegangen und nach einem Tag ist dann das Obst so kaputt, dass man es eh nicht mehr verkaufen kann, dann kann man es auch gleich wegschütten. Eine wirkliche Verschwendung von Nahrungsmitteln, gegen die heute auch seitens der Entwicklungshilfe noch viel zu wenig passiert. Kartoffeln werden falsch ausgemacht, man kann es nicht glauben, und gelagert. Aflatoxine, von denen manche vielleicht schon gehört haben, unsichtbare, geschmacklose Schimmelpilze, sind die wichtigste Ursache für Leberkrebs in Afrika und auch für Mangelernährung, weil durch diese Pilzgifte, die vor allen Dingen auf Mais und Erdnüssen auftreten, die Darmflora geschädigt wird, ich sag's genau, die sogenannten Villi, das sind kleine Härchen im Darm, geschädigt werden und die können dann Nährstoffe nicht aufnehmen. Außerdem essen viele Menschen falsch. Sie essen zum Beispiel vom Maniok nur die Knollen, aber die Blätter sind viel nahrreicher. In vielen afrikanischen Ländern werden die Blätter eben kulturell bedingt nicht gegessen. Und in eigentlich allen asiatischen Ländern wird bis heute fast nur polierter Reis gegessen und nicht Vollkornreis, weil polierter Reis eben besser lagerbar ist. Auch das Problem könnte man möglicherweise lösen. Bevor wir zu Big Food kommen, wie sähe denn eine nachhaltige Bekämpfung dieses nun zweifellos existierenden Problems von Mangelernährung, auf das sich dann auch Big Food bezieht, wie könnte die aussehen? Da geht es zunächst mal um die Aufklärung von Frauen über gesunde Ernährung, Ernährungskunde in der Schule und Mahlzeiten in der Schule. Zum Glück für die Familien, die ich da eben ganz am Anfang gezeigt habe, in dieser Baustellensiedlung oder in dem Slum, in dem vorübergehend bestehenden Slum für die Bauarbeiter, hat eine kleine indische NGO kleine Kantine für Schulkinder aufgebaut, wo Schulkinder mittags hinkommen können und dann ein ordentliches Essen aus vor allen Dingen Dal, also Linsenprodukten bekommen. Wichtig ist außerdem zur Bekämpfung von Mangelernährung der Zugang zu Hausgärten, sehr schwer in Bangladesch natürlich, wenn der Grund fehlt, und was bis heute nicht geschieht und ansatzweise aber jetzt in Ländern wie Kenia und Südafrika versucht wird, die Subvention gesunder Nahrungsmittel wie Eier, Milch, Obst, Gemüse zu Lasten von schlechten Nahrungsmitteln, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und natürlich Zugang zu sauberem Wasser und Toiletten. In Indien ist es, ich weiß nicht warum, ist es am allerschlimmsten weltweit, wenn man da durch die Straßen von Kleinstädten, nicht nur Dörfern, Kleinstädten geht, dann stehen die Leute abends alle am Rand der Straße und machen ihr Geschäft. Es gibt kaum Toiletten. Und das hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf die Hygiene und führt zu Verseuchung des Trinkwassers und zur Belastung der Menschen mit Durchfall. Wichtig ist schließlich eine Bauernberatung, eine effiziente Beratung bei Anbau, Lagerung und Verkauf von günstigem Obst und Gemüse, damit die Nachernteverluste nicht auftreten. Es gibt Gemüse auf den Märkten hier in Indien, hier auch nochmal in einem Viertel in Indien, in Neu-Delhi. Da wohnt die Mittelschicht, gegenüber der Straße war ein Slum. Nur Leute aus dem Viertel, was jetzt dahinter sichtbar ist, kamen überhaupt, um dieses Gemüse und Obst zu kaufen, weil es sehr, sehr teuer ist. Die Preise sind teilweise fast so hoch wie bei uns für frisches Obst und Gemüse. Stichwort Subventionen unabdingbar. Noch schlimmer habe ich es in Guatemala erlebt. Wunderschöne und reich bestückte Märkte mit Obst und Gemüse. Nur wer dort gekauft hat, trug sehr gepflegte Kleidung. Man konnte gleich sehen, dass sich die arme Bevölkerung dieses gesunde Essen nicht leisten kann. Stattdessen ist die arme Bevölkerung in Ländern wie Indien, Südafrika und Guatemala, wo ich recherchiert habe, betroffen nicht nur von Mangel, sondern auch von Fehlernährung. Das fängt an mit traditionellem Junkfood. Das ist zum Beispiel hier in Indien Khuski, gesüßtes Wassereis. In Indien werden auf den Ständen also fettiges und süßes Eis, aber auch in altem Öl zubereitete Kartoffeln und Nudeln oft verkauft. Auch Kinder essen die sehr viel. Und in Südafrika gibt es ein Produkt, das heißt Kota, was von Frauen, die Genehmigung von der Schulleitung haben, dafür in den Schulen verkauft wird. Kota besteht aus fetter Wurst, Pommes frites und Mayonnaise in Toastbrot. Also der Inbegriff des Junkfood, der jetzt noch nicht unbedingt so viel mit den Konzernen zu tun hat, auf die ich jetzt zu sprechen komme. Big Food, was ist das überhaupt? Big Food, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, das sind die laut Definition 10 größten, man kann auch 11 nehmen, aber 10 ist eine runde Zahl, Nahrungsmittelkonzerne der Welt. Namen wie Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, Mondelez, Kraft, Heinz, General Mills, Kellogg, Tyson. Die meisten beheimatet in den USA, Unilever britisch und niederländisch und Nestlé beheimatet in der Schweiz. Der Aktienwert dieser Unternehmen liegt bei 800 Milliarden Dollar. Ihr Umsatz liegt bei über einer halben Billion Euro pro Jahr. Sie kontrollieren diese Konzerne, die ich gerade genannt habe, etwa 15% der Nahrungsmittelverkäufe weltweit und ein Drittel der Verkäufe von verpackten Nahrungsmitteln. Sie sind der Motor eines Phänomens, das als Ernährungswandel bekannt ist. Menschen weltweit, bei uns genauso wie zunehmend auch in Entwicklungsländern, haben für nichts mehr Zeit, vor allen Dingen nicht zum Essen, zum Kochen. Alles muss immer schneller gemacht werden und die Ernährungskonzerne nehmen diesen gesellschaftlich bedingten Wandel praktisch so wie eine Welle, auf der man surfen kann, um ihre Produkte als Lösung in Anführungszeichen anzubieten. Da geht es um Produkte wie Süßgetränke, Süßigkeiten, Cerealien, Snacks und Nudeln und um Fast Food. Ein besonders aggressives Marketing habe ich hier in Guatemala erlebt. Das ist Taco Bell, eine Tochtermarke des Konzerns Yum Brands, zu dem KFC, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut auch noch gehören. Jetzt fällt der Kugelschreiber auf. KFC, auch in Guatemala. Burger King, kennt wahrscheinlich jeder, brauche ich nicht erklären. Und McDonald's, die Aufnahmen habe ich in Südafrika gemacht. Diese Konzerne, die Fast-Food-Konzerne, McDonald's, Yum Brands und Burger King, haben nicht ganz so eine große Marktmacht wie die genannten ersten Big-Food-Konzerne. Sie machen zusammen etwa, inklusive auch Subway, 50 Milliarden Umsatz im Jahr, aber auch das ist viel Geld. Wenn man sagt Junkfood-Konzerne, dann kommen die Konzerne gleich und sagen, ja, wir stellen auch edle Sachen her, vitaminreiche Sachen. Und wenn man in einem gut sortierten Supermarkt in die Tiefkühltruhe fasst, dann findet man durchaus auch Tiefkühlgemüse und Obst mit zumindest einigermaßen ordentlichen Vitaminwerten und durchaus auch vertretbar vom Ernährungswert her. Fleischprodukte mit wenig Salz Produkte mit wenig Zucker und wenig gesättigten Fettsäuren. Das Problem ist nur, diese Produkte kosten mehr als andere Produkte. Sie sind für zahlungskräftige Kunden, die in der Regel einen Zugang zu einer Kühlkette brauchen. Kühlkette, Fremdwort, für Milliarden Menschen in Entwicklungsländern. Für die Armen gibt es folglich nur Essen, das nicht gekühlt ist. Essen, die Konzerne kommen nach Indien, nach Südafrika, in andere Entwicklungsländer und fragen sich, was können wir dort verkaufen? Es gibt keine Kühlschränke. Ich denke jetzt mal aus der Perspektive von Nestle oder Unilever. Transport ist schwierig, die sehen ja auch die Mangolaster da, die ihr Zeug wegschmeißen müssen. Also muss das Essen, was wir dort als Konzerne verkaufen, haltbar ohne Kühlung sein. Es muss beim Transport standhalten, also auch wenn der Laster kaputt geht, muss das haltbar sein. Und es muss leicht und schnell konsumierbar sein, weil die Kunden auch in Entwicklungsländern gar nicht die Zeit und auch oft nicht das Geld und das Wasser haben, um das Essen ordentlich zu kochen. Vor allem aber muss es billig sein. So, billig, also leicht transportierbar, haltbar ohne Kühlung, leicht und schnell konsumierbar. Das ist der Inbegriff von Junkfood. Und als Beispiel habe ich hier einige Bilder von Junkfood. Nur habe ich nur Chips. Das ist eine beliebige kleine Gasse in Neu-Delhi. Das sind Kinder. Das sind Kinder in Guatemala im ländlichen Raum, nicht in Guatemala City, sondern wirklich bei den Maya. Das sind Maya-Kinder. Und auch der Kleine hat eine Chipstüte in der Hand und überall. Im entlegenen Westen Guatemalas, wo die Natur so schön sein soll, fliegen Chipstüten rum. Ich war wirklich verblüfft, als ich das gesehen habe. In meinem Buch habe ich ein Zitat des renommierten brasilianischen Ernährungswissenschaftlers Carlos Monteiro genannt. Ich wollte das jetzt nicht in eigene Worte fassen, der Mann hat das so gut ausgedrückt. Carlos Monteiro beschreibt Junkfood wie folgt. Diese Produkte werden aus Substanzen hergestellt, die vollwertigen Nahrungsmitteln entzogen werden. Minderwertige Teile von Tieren, billige Zutaten wie raffinierte Getreidestärke, Zucker, Fettsäuren und Öl, Konservierungs- und andere Hilfsstoffe. Diese Produkte werden so gestaltet, dass sie intensiv schmecken und die Appetitkontrollmechanismen des Körpers täuschen. Und viele sind, wenngleich legal, tatsächlich Fälschungen, weil sie aussehen und schmecken wie vollwertige Nahrung. Sie werden zudem so gestaltet und verpackt, dass sie lange halten und eine Zubereitung in der Küche nicht erfordern. Diese Produkte können überall sofort oder nahezu sofort konsumiert werden. Man braucht dazu nicht einmal Tische, Stühle, Geschirr oder Besteck. Das ist Junkfood, Kuchen, Kekse, Mehlgerichte wie Nudeln, Cornflakes, Mais- und Kartoffelchips, wie hier genannt, gesüßter Joghurtersatz, also Joghurt, der mit Hilfe von Palmöl mit Auszügen von Milch neu aufgebaut wurde, Softdrinks, Burger und Pizza. In den Industrieländern hat Big Food mit solchen Produkten nach wie vor Erfolg, aber der Erfolg stagniert. Menschen sehen, dass man übergewichtig wird, sie sehen die Folgeerkrankungen. Es gibt viel Kritik von verdienstvollen NGOs an den Zusatzstoffen. Der Umsatz von Big Food stagniert in Industrieländern. Umso wichtiger ist es für sie, für die Konzerne, die verbleibenden Märkte zu erschließen. Märkte, wo die Menschen eben nicht das Bewusstsein haben, wo man das Unwissen von Menschen ausnutzen kann. Ein Beispiel: Mexiko. Mexiko ließ sich Mitte der 90er Jahre dazu breitschlagen, mit den USA und Kanada in eine Freihandelsunion einzutreten, die sogenannte NAFTA. Das führte dazu, dass 1999 Nahrungsmittelkonzerne 25 Mal so viel in Mexiko investierten wie noch 1987, als diese Freihandelszone nicht existierte. Im gleichen Zeitraum hat sich der Softdrinkkonsum pro Person verdoppelt und im Jahre 2000 wurde der Chef von Coca-Cola Mexiko Präsident von Mexiko, Vicente Fox. Die Strategie von Big Food ist sehr gut ausgetüftelt. Das sind Strategen, die dort sitzen. Die nennen die ärmeren Menschen nicht Menschen, sie nennen sie die Basis der Pyramide. Die muss man erschließen, da muss man seine Produkte reinbringen, die billigen, haltbaren und schnell konsumierbaren Produkte. Die Rohstoffe für solche Produkte sind Zucker, Salz, Fett, Mehlprodukte, Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe. Nur diese Stoffe erfüllen die Anforderungen, die die Konzerne in den Entwicklungsländern stellen müssen, damit sie überhaupt den Markt erschließen können. Ich komme deshalb jetzt darauf schon, weil solche Ermahnungen an Unternehmen und die Versprechungen von Unternehmen, sie würden sich bessern, sie würden bessere Produkte herstellen, können sie gar nicht erfüllen, weil sie solche Produkte in Ländern mit der Logistik, wie sie in Afrika etwa existiert, gar nicht loswerden können. Beispiele für solche Produkte habe ich in Indien erlebt. Hunderte Millionen Menschen auf jeden Fall essen mittags so ein kleines Tütchen, kriegt man da für einen Gegenwert von etwa 10 Cent. Die heißen Maggi, Nestle, Knorr von Unilever, das gleiche Zeug. Nudeln mit Fett und Salz. Da kommt ein bisschen Wasser rein, da hat man seine Nudelsuppe und das ist das komplette Mittagessen für 10 Cent. Margarine ohne Kühlung. Hier in Bloemfontein in Südafrika habe ich das mal aufgenommen, wie so eine Marketingkampagne aussieht. Die stehen dann vor dem Supermarkt und bieten den Leuten an, Rama, kennen vielleicht die meisten, Rama so warm in so ein Gläschen, so einfach mal zu probieren und zu essen. Und damit werden die Leute dann dazu verlockt, dieses vorwiegend in Südafrika aus Palmöl bestehende Fett zu essen. Palmöl, wenn wir darüber noch diskutieren wollen, können wir nachher kurz drauf kommen. Der Vertrieb ist in Indien und Guatemala noch vorwiegend informell. Es gibt kleine Tiendas in Guatemala, Supermärkte haben sich nur in der Großstadt Guatemala City durchgesetzt. In Indien hat der Staat hat dort auch einiges Gute gemacht, bisher mit Regelungen, die die Konzerne immer wieder als extrem bürokratisch verschimpfen, aber vor allen Dingen auch lokale Arbeitsplätze zu schützen, das Vordringen der Supermärkte weitgehend eingeschränkt. Aber allmählich setzen sich jetzt auch in Indien Supermärkte durch. Noch auf sehr kleinem Niveau, weil es in Indien starke gesellschaftliche Kräfte gibt, die eben, es leben hunderte Millionen Menschen von kleinen Lebensmittelgeschäften. Also auch in Indien der Vertrieb über kleine Geschäfte. In Südafrika allerdings gibt es fast nur Supermärkte. Supermärkte, die schon während der Apartheid-Zeit entstanden sind, mit Namen wie Shoprite, Pick n Pay, Spar und Woolworth. Da sieht's dann so aus. Alles ungekühlt, gestapelt. Diese ganzen Joghurtprodukte, was da steht von Danone, kann alles endlos ohne Kühlung aufbewahrt werden. Die Konservierungsstoffe sorgen schon dafür. Und dann gibt es als zweite Möglichkeit für die ärmeren sogenannte Tuckshops. Das sind so kleine Lädle, die kaufen dann die Reste von den Supermärkten, teilweise auch abgelaufene Sachen, verpacken die dann neu in kleine Plastiktütchen, in so Mini-Portionen, weil eben zur Eroberung der Basis der Pyramide, das wissen auch die Tuckshop-Inhaber, gehört, dass man Kleinstportionen verkauft. Die Menschen haben immer sehr wenig Geld in der Hand, man muss also Kleinstpackungen verkaufen. Das gehört, das habe ich gerade nicht erwähnt, auch zur Strategie der Konzerne, die viele Produkte, die sie auch für etwas wohlhabendere Kunden haben, Schokoladeprodukte und so, in Miniaturportionen auch für Ärmere anbieten, die sie dann ab und zu kaufen können. Supermärkte, wie ich den eben genannt habe, auf Schulhöfen, darf man nicht unterschätzen, werden ähnliche Produkte wie in den Tuckshops verkauft in Südafrika. Ich habe mal in einer Schule in Soweto mit dem Schulleiter gesprochen und habe ihn gefragt, ja, wie kannst du da zulassen, dass da die Frauen dieses Zeug den Kindern verkaufen, die doch anständige Ernährung für ihre weitere Entwicklung brauchen? Da hat er gesagt, ja, wenn ich das nicht mache, kommen die Mütter zu mir und sagen, sie können ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken, weil sie Schulgeld nicht bezahlen können. Also es ist auch die Schulleitungen stehen dort unter massivem Druck, solche Dinge zuzulassen. In anderen Gegenden Südafrikas, ich habe vorhin die Ungleichheit angesprochen, gibt es dann super frische Theken. Also wenn man da in einem Supermarkt ist, da kann man die meisten deutschen Supermärkte gegen verstecken. Die sind luxuriös ausgestattet mit riesigen frische Theken. Da gibt's alles. Für die Armen in Soweto sind's dann das, was ich eben auf dem Bild gezeigt habe. Da liegen dann die 2 Kilo Würfel Margarine auf dem Boden, Kochfettwürfel und 5 Kilo Säcke Maismehl und daneben dann Paletten mit 2 Liter Flaschen Coca-Cola. Straßenstände für Obst und Gemüse gibt es wenige in Südafrika. In den Townships hier in Soweto und sie sind illegal. Also wenn da ein Polizist kommt, muss der Mann oder die Frau ihre Sachen schnellstens zusammenräumen und natürlich sind die Produkte sehr teuer. Die Menschen in Entwicklungsländern kaufen natürlich auch nicht einfach so, wenn im Supermarkt etwas angeboten wird. Es braucht Werbung. Und diese Werbung ist in Südafrika und Indien und Guatemala, wie ich eben an den Plakaten schon gezeigt habe, reichlich vorhanden. Sie zielt vor allen Dingen auf die Schwächsten der Gesellschaft. Junkfood wird nicht Männern angeboten. Junkfood wird gezielt auf Müttern angeboten, die sich in der Verantwortung für ihre Kinder sehen. Mütter, ihr kauft gesund, ihr wollt eure Kinder gesund haben, kauft unsere Produkte, sie sind gesund. Gesundheitsversprechen ist ein ganz wichtiges Element. Da komme ich gleich noch näher drauf. 50% der Fernsehwerbung in Südafrika ist für Nahrungsmittel und fast ausschließlich Junkfood. Den Ronald McDonald's als Ansprechpartner für Kinder kennt hier auch jedes Kind. Warum der noch erlaubt ist, ist mir schleierhaft. Darüber können wir vielleicht mal diskutieren. Fernsehspots in Südafrika sind etwa, da muss ein Kind um ein Produkt, ein Glibberbecher mit einem Sirup von Danone zu bekommen, alle möglichen Abenteuer bestehen und hinterher kriegt es dann als Preis in diesem Werbespot, in dem Commercial, diesen besagten Glibberbecher. Ähnliches geschieht in Indien bei Schokolade mit Cadbury. Da sitzt ein kleines Mädchen da und weint, als es nur ein Stück Schokolade kriegt. Und dann kommt die Großmutter und schüttet einen ganzen Eimer voll von Cadbury Schokoriegeln auf den Tisch und alle in der Familie sind glücklich. Oder ein Kind, das eine bestimmte Sorte Cornflakes nicht bekommt, sieht blass und krank aus. Und das andere Kind, das von seiner Mutter dieses Produkt bekommt, ist fröhlich und glänzt in der Schule mit guten Noten. Und da wird den Eltern suggeriert, kauft diese Cornflakes, diese Maispampe letzten Endes. Gesundheitsversprechen, auf die ich gerade schon gekommen bin, sind bei uns in Industrieländern nur sehr eingeschränkt noch möglich. Allerdings darf in der EU bislang noch jeder mit Zusätzen von Vitaminen werben, auch bei Junkfood. Danone wurde in den Danone-Konzern, das sind diejenigen, die am meisten bei ihren Quarks und Joghurts vor allen Dingen mit Gesundheitsversprechen werben. Und sie wurden deshalb in den USA und Europa schon mehrfach von den Behörden, ohne dass das groß in den Medien stand, zur Ordnung gerufen. 2009 verboten Richter eine Werbekampagne für den Danone-Joghurt Actimel. Die Behauptung, dass dieser probiotische Joghurt wissenschaftlich nachgewiesen die Abwehrkräfte von Kindern stärke, sei irreführend. 2010 weigerte sich die Europäische Behörde für Nahrungsmittelsicherheit, Danone, grünes Licht zu geben für die Behauptung, der Joghurt Actimel und ein anderer Joghurt namens Activa schützten vor Verdauungsproblemen. 2009 in den USA und 2012 in Kanada musste Danone Schadenersatz in Millionenhöhe zahlen, um Rechtsstreitigkeiten zu Behauptungen der Firma beizulegen, ihre stark zuckerhaltigen Produkte förderten die Gesundheit. 23-24% Zucker sind Standard bei den Joghurts. Also Gesundheitsversprechen vor allen Dingen der Danone-Konzern führend. Das, was ich jetzt skizziert habe, hat gesellschaftlich schlimme Folgen. Das Marketing ist erfolgreich, die Umsätze der Unternehmen steigen. Auch deshalb, weil Zucker, Salz und Fett in bestimmten Mengen, da gibt es auch Forschungsprojekte in Deutschland, ein sogenanntes Craving, eine suchtähnliches Phänomen erzeugen. Wir alle wissen das, wenn wir Gummibären essen oder Schokolade einer bestimmten Sorte oder Chips oder Erdnüsse, die gesalzen sind, gesalzene Erdnüsse wohlgemerkt, dass man da irgendwie nicht mit aufhören kann. Und das wird von Unternehmen systematisch betrieben, bei Getränken sowohl als auch bei Nahrungsmitteln, dass der Mensch möglichst viel davon zu sich nimmt. Die Folge ist, der Anteil der Menschen mit Übergewicht weltweit hat sich zwischen 2000 und 2008 verdoppelt, vor allem in Entwicklungsländern. Dort haben inzwischen 39% der Erwachsenen Übergewicht und es sind inzwischen ebenso viele Kinder über- wie akut unterernährt. Ganz am Anfang meines Vortrags kam ich auf die akute Unterernährung. Hunderte Millionen Kinder, 170 Millionen sind es, glaube ich, akut unterernährt. Ebenso viele Kinder sind inzwischen akut überernährt. Und das sind junge Leute, die habe ich einfach mal so in Guatemala City, die saßen da, die sehen mit 40, 50 vielleicht noch etwas runder aus, weil sie seit ihrer Kindheit vorwiegend Junkfood zu sich nehmen. Die Gesundheitsfolgen betreffen Gelenke, Skelett, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind sehr häufig und vor allem Diabetes hat sich, so die International Diabetes Foundation, zwischen 1980 und 2016 vervierfacht. Viermal so viele Menschen haben heute Diabetes wie noch 1980. In Deutschland liegt die Diabetesrate bei Erwachsenen bei 6,2%. Jetzt würde man denken, arme Länder, magerere Menschen, China, Indien, weniger Diabetes, ist nicht der Fall. In China liegt sie deutlich höher als in Deutschland, 8,6%. In Indien sind 9,5% der Menschen, der erwachsenen Menschen, Diabetiker. Und wie am Anfang schon dargestellt wurde, 1,3 Millionen Menschen starben allein 1916 in China an Diabetes, in Indien 1,03, in Deutschland dank der besseren Versorgung 55.000. Die Industrie ist Profi darin, bei Manipulation der Wissenschaft, komme ich gleich noch kurz drauf, den Zusammenhang zwischen diesen rapide explodierenden Krankheiten in Entwicklungsländern und der Vermarktung ihrer Produkte abzustreiten. Allerdings zeigt sich ein klarer Zusammenhang zum Beispiel zur Zunahme des Zuckerkonsums, besonders in Asien. Zwischen 1962 und 2016 stieg der Zuckerkonsum in Indien auf das Fünffache pro Kopf, in Thailand auf das Elffache. Und entsprechend stiegen die Diabetikerzahlen. Eine weitere Folge ist, dass sehr viele Menschen, die in Entwicklungsländern Junkfood zu sich nehmen, eine Vorgeschichte von Mangelernährung haben. Darum war es wichtig, dass ich darauf kurz am Anfang hingewiesen habe. Wer mangelernährt war oder Mangelernährung in der Familie hatte, neigt zu einer, man nennt das so trivial, besseren Futterverwertung. Das heißt, er setzt sehr viel schneller Fett an und man sieht es auch bei uns ist dieses Problem durchaus vorhanden. Wir haben gerade in sozial schwächeren Schichten viele Familien mit relativ mageren Kindern und beleibteren Eltern. Hinzu kommt der weniger stabile Stoffwechsel, deswegen auch die Folge ist dann Diabetes. Deswegen haben die Menschen, auch wenn sie vielleicht weniger Junkfood essen als wir in China, noch mehr Diabetes, weil ihr Körper durch Mangelernährung prädisponiert ist. Und Mangelernährung erzeugt auch eine Genveränderung, die auf, da können wir später noch drauf kommen. Mangelernährung führt dazu, dass über mehrere Generationen hinweg die Menschen zu diesen Dingen neigen. Das heißt also, man hat das an Beispiel von Holland erforscht. In Holland, in einer bestimmten Region, wo der Widerstand gegen das Dritte Reich sehr stark war, hat das Dritte Reich versucht, die Menschen auszuhungern gegen Ende des Krieges und es gab später Forschungsergebnisse, mehrere Generationen, drei Generationen danach. Die Menschen leiden immer noch in der dritten Generation, teilweise vierten Generation danach, an den Folgen dieser Mangelernährung. Die Verantwortung für diese Entwicklung, und das habe ich versucht klarzumachen, trägt zumindest zu einem großen Teil die Industrie. die Industrie nutzt und beschleunigt, wie ich versucht habe darzustellen, den sogenannten Ernährungswandel. Die Industrie wirbt gezielt bei den Schwächsten der Gesellschaft, bei Frauen und Kindern, für gesundheitsschädliche Produkte. Die Industrie erzeugt bewusst Sucht. Die Industrie verdrängt überdies, dazu können wir dann auch noch in Details kommen, im Detail kommen in der Diskussion, lokale Konkurrenz. Da heißt es dann immer, lokale Hersteller von Nahrungsmitteln arbeiten unhygienisch und das Essen sei gefährlich und deshalb ungesund. Kauft unser hygienisch verpacktes Nahrungsmittel und dann lebt ihr gesünder. Vordergründig für den Nicht-Informierten natürlich eine zwingende Argumentation. Die Industrie tut aber nicht nur dies. Die Industrie greift, und Big Food meine ich damit, greift überdies aktiv in die Systeme und in die Strukturen der Gesundheit, der weltweiten Gesundheits- und Entwicklungspolitik ein. Die Industrie, damit meine ich vor allen Dingen Konzerne wie Nestle und Unilever, beanspruchen eigentlich, wie es die nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit erreichen sollte, auch Mangelernährung zu bekämpfen. Und sie tun das, indem sie ihren Junkfood Vitamine und Mineralstoffe, Stoffe wie Vitamin A, Eisen, Zink, Folsäure und Vitamin C zusetzen. Synthetische Anreicherung und damit verbunden das Versprechen, ja gut, das Fett enthält nicht so viel, aber ihr kriegt ja das und das und das Vitamin und Mineralstoff dazu. Das Argument ist nicht so ganz schwer von vornherein zu widerlegen. Wir kennen ja Jodmangelgebiete, wir müssen Jod gelegentlich zusetzen und es Vitamin A hilft gegen Erblindung. In Vitamin-A-Mangelregionen, wenn die Leute zu wenig Vitamin A zu sich nehmen, Folsäure verhindert Folsäureanämie und Neuralrohrdefekte, Zinkzusätze zum Nahrungsmittel verhindert Durchfall bei Kleinkindern. Und dieses Halbwissen im Hintergrund benutzt die Industrie, um systematisch die Anreicherung von Junkfood, von Lebensmitteln mit künstlichen Vitaminen und Mineralstoffen zu fördern. Da gibt es eine eigene Organisation, die als NGO bei der Weltgesundheitsorganisation angesiedelt ist, die Globale Allianz für verbesserte Ernährung, kurz GAIN. Die arbeitet zusammen mit dem größten Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, von Zusatzstoffen, das ist Dutch State Mines, das ursprünglichen Bergbaukonzern, dann ein Chemiekonzern, Ölkonzern auch und jetzt mittlerweile größter Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln. Deutlich kleiner in dem Bereich ist dann als zweiter großer Player die BASF. Und heute werden in 80 Ländern bis zu 15 synthetische Stoffe ins Wasser und in Mehl hineingebracht. Fest steht, dass gezielter Einsatz von Zusatzstoffen der Gesundheit helfen kann, aber sie sind kein Mittel gegen Mangelernährung. Sie gleichen die Verluste, die man erleidet durch Junkfood, was ja letzten Endes auch zu Mangelernährung führt, nicht aus. Südafrika zum Beispiel setzt seit 2003 Mais- und Weizenmehl, Vitamin A zu, Thiamin, Riboflavon, Pyridoxin, Folsäure, Eisen und Zink und noch mehrere andere Stoffe. Und trotzdem hat Südafrika bis heute eine der höchsten Raten an Mangelernährung in der Welt, weit über 30%. Außerdem können künstliche Zusätze zu Junkfood dazu führen, in der Überdosierung, dass die Menschen Schäden erleiden. Vitamin-A-Verabreichungen kann in zu großer Höhe zur Erhöhung des Schädelinnendrucks bei Embryos führen, zu Nerven- und Ohrenschäden. Folsäure, die in Deutschland nicht zugesetzt wird, kann zu Darm- und Brustkrebs führen und zu viel Eisen kann zu Arteriosklerose und Krebs führen. Das Unternehmen PepsiCo hat einem Keks, das es in Indien verkauft, 20 Milligramm pro 100 Gramm Keks zugesetzt. 20 Milligramm ist schon der Tagesbedarf einer schwangeren Frau, das ist der Höchstbedarf an Eisen. Wenn eine solche Frau also mehr als 100 Gramm Kekse am Tag isst, hat sie schon eine Überdosis an Eisen mit allen gefährlichen Folgen. Warum macht die Industrie das? Warum versucht sie, ihr Junkfood mit Nahrungsergänzungsmitteln zu verbinden und ihm so den Anstrich des Guten zu geben? Das sagt Vinita Bali ganz deutlich. Vinita Bali ist gewesen die Chefin des größten Junkfood-Konzerns von Indien, Britannia. Der spielt fast in einer Liga mit den 10 großen Konzernen, die ich vorhin genannt habe. Und Vinita Bali ist heute die Chefin der Organisation GAIN, die bei der Weltgesundheitsorganisation sitzt. Sie schreibt, sie sagt auf Seite 95, habe ich das zitiert, meines Buchs: Wir können unsere angereicherten Produkte als gesund für den Konsumenten vermarkten. Das hilft uns, Gutes zu tun und es hilft uns, mehr zu verkaufen. In den vergangenen 5 Jahren sind unsere Umsätze um 20% jährlich gewachsen. Die Anreicherung von Nahrungsmitteln mit Ergänzungsmitteln enthält einen Profitmotor. Soweit dazu. Ich gehe jetzt aus Zeitgründen nicht darauf ein, dass die Industrie auch um die Menschen in Entwicklungsländern an solche angereicherten Junkfood-Produkte zu gewöhnen mit dem Welternährungsprogramm zusammenarbeitet, mit anderen Organisationen, die sie dazu bringt, angereicherte Fertigprodukte als Mittel nicht nur zur Bekämpfung akuter Unterernährung, wo sie manchmal sinnvoll sind, sondern auch zur Vorbeugung von Mangelernährung einzusetzen. Letzter Punkt, Instrumentalisierung der Öffentlichkeit. Ein Unternehmen kann noch so viel Werbung machen, Unternehmen braucht das Backing von Regierungen, von den Vereinten Nationen, auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Wissenschaft. Wenn die gegen mich sind als Unternehmen, dann habe ich ziemlich viel Gegenwind, dann kann das meine Umsätze mindern. Deswegen stellen sich Junkfood-Konzerne wie Unilever und Nestlé weltweit dar als verantwortungsbewusste Unternehmensbürger. Sie fördern ländliche Entwicklung, sagen sie. Sie fördern nachhaltigen Wassergebrauch. Und die Menschenrechte, Nestle hat sich von einem Harvard-Professor ein Konzept der sogenannten gemeinsamen Wertschöpfung, Shared Value Creation, entwickeln lassen, so nach dem Motto, der Bürger und wir arbeiten zusammen, um Werte zu schaffen, wessen Gewinne dann letzten Endes erhöht werden, steht auf einem anderen Blatt. Und Unilever bezeichnet sich als die größte NGO der Welt. Der Unterschied zu anderen NGOs ist, Zitat, Chef von Unilever, zitiert im Spiegel vor 1,5 Jahren: Wir sind die größte NGO der Welt mit dem Unterschied, dass wir im Gegensatz zu anderen NGOs nachhaltig arbeiten. soweit Öffentlichkeit. Corporate Social Responsibility nennt man das. 1-2% ihres Gewinns setzen viele Unternehmen dafür ein. In Indien zum Beispiel, auch in anderen Ländern sind sie gesetzlich dazu verpflichtet. Letzten Endes ist das dann ein etwas anders genannter Werbeetat. Zweitens gehen die Unternehmen Partnerschaften ein. Ich habe eben das Welternährungsprogramm genannt. Das Welternährungsprogramm hat Partnerschaften mit Coca-Cola, mit Unilever, mit vielen der Konzerne, die dann ihre Produkte teilweise über das Welternährungsprogramm an notleidende Menschen bringen, teilweise dann mit dieser Partnerschaft werben dürfen, weil sie das Welternährungsprogramm unterstützen. Die Weltgesundheitsorganisation wird, wie vielleicht einige wissen, seit vielen Jahren nicht mehr ausreichend mit Geld von den Regierungen versorgt. Die US-Regierung hat 1993 durchgesetzt, dass die Zwangsbeiträge der Staaten reduziert, eingefroren wurden. Seitdem sind inzwischen fast 80% der Beiträge freiwillig und zweckbestimmt. Und der größte Geber nach den USA ist nicht irgendein Staat, sondern die Gates-Stiftung. Und die Gates-Stiftung wiederum besitzt zahlreiche Aktien im Wert von mehreren hundert Millionen von Junkfood-Konzernen. Ich glaube, allein im Wert von 500 Millionen Euro von Coca-Cola. Welche Interessen die bei der Weltgesundheitsorganisation durchsetzen, ist klar. Viele Gesundheitsaktivisten fordern seit Jahren, dass eine Resolution gegen die gesundheitsschädliche Vermarktung von Junkfood verabschiedet wird, ähnlich wie die Resolution gegen Tabak. Das kommt nicht durch. Auch eine Resolution gegen den, wie heißt es so schön, harmful use of alcohol, also gesundheitsschädliche Benutzung von Alkohol, hat keine Chance in der WHO, weil die Interessen dagegen zu stark sind. Auch im Ansatz auch nur, dritter Punkt, die Wissenschaft. Konzerne wie Unilever, wie Nestle fördern zahlreiche Studien und Fachzeitschriften, ernährungswissenschaftliche Institute. Auch die Universität Hohenheim hat Ernährungskongresse gesponsert von Konzernen, 2015 durchgeführt. 2016 habe ich dann die Sponsoren nicht mehr gesehen, vielleicht ein kleiner Fortschritt. Und es gibt eine weltweit führende gesundheitswissenschaftliche medizinische Fachzeitschrift, die heißt Lancet. Und diese Lancet hat 2013 und 2016 eine große Serie von Artikeln gebracht zur Bekämpfung von Mangelernährung. Und dann kam raus, dass zwei der Autoren, die diese Serie verantwortet haben, im Nestle-Beirat sitzen und jährlich einen Betrag von 25.000 Schweizer Franken dafür bekommen. Kann man sich vorstellen, wie diese Serie, also die ist teilweise durchaus nützlich, aber mir fiel schon bei der ersten Lektüre auf, dass kritische Haltung gegenüber Unternehmen von Big Food doch längst nicht in dem Maße, wie es eigentlich angemessen wäre, dort artikuliert wird. Wir sind hier mit einer, ich bin hier Gast einer NGO und darüber freue ich mich. Es gibt aber auch andere NGOs, als die Aktion Dritte Welt sah. In Deutschland kennt jemand vielleicht das Deutsche Kinderhilfswerk? Deutsche Kinderhilfswerk, größte Sponsor, Coca-Cola. Kann man sich vorstellen, dass dieses Unternehmen zwar einiges Gute für Kinder tut, Spielplätze, aber Kinder davor warnen, Coca-Cola zu trinken, werden die niemals machen, weil dann ihr größter Sponsor weggeht. Interessenkonflikt nennt man das. In den USA, auch in Deutschland aktiv, Care International, World Vision, Mercy Corps, Beispiele sind das nur, alle diese NGOs haben Partnerschaften mit großen Nahrungsmittelkonzernen, kriegen von denen Millionen Beiträge, die Unternehmen wiederum, den Unternehmen hilft es, sich darzustellen als Partner der Entwicklungshilfe und das färbt dann natürlich auf die Produkte ab. Besonders aktiv in dem Bereich sind zwei Organisationen, die meisten auch kennen hier, Save the Children und Oxfam, die großen Kritiker von das Ganze. Save the Children hat Partnerschaften mit fast allen Junkfood-Konzernen, weit an der Spitze. Und bloß um ein kleines Beispiel für die widersprüchliche Haltung zu zeigen, im Jahre 2009 und 2010 forderte Save the Children in den USA zuckerhaltige Getränke wegen ihrer Gefährlichkeit für die Kindergesundheit zusätzlich zu besteuern, also eine Zuckersteuer darauf einzuführen. Im Oktober 2010 verschickte Save the Children dann eine Rundmail: Wir machen das jetzt nicht mehr, wir stellen die Kampagne ein, wir unterstützen das nicht mehr. Und dann kam raus, kurz zuvor hatte Save the Children 5 Millionen Dollar von PepsiCo bekommen und war gerade in Verhandlungen mit Coca-Cola über einen ähnlichen Beitrag. Oxfam UK, muss man vielleicht, um genau zu sein, zu sagen, obwohl Oxfam-Organisationen alle miteinander zusammenhängen, hat eine Kampagne, die nennen die hinter den Marken, behind the brands. Und worum geht's da? Um die 10 Konzerne, die ich genannt hatte, um Big Food. Und was sind die Themen, wo sie diese Konzerne beobachten und bewerten? Frauenrechte, Landrechte von Bauern, Umgang mit dem Klima, mit Wasser. Womit beschäftigen sie sich nicht? Mit dem, was die Unternehmen eigentlich tun, nämlich Menschen krank machen, mit Ernährung. Kein Wort kann jeder behind the brand, Internet googeln, da steht nichts über Ernährung. Im Gegenteil. Oxfam hat gemeinsam mit Unilever eine Studie über Arbeitsbedingungen bei Unilever-Zulieferern in Vietnam gemacht. Und mit Coca-Cola und dem größten Brauereikonzern der Welt, Anheuser, heute heißen die AB InBev, die haben fusioniert mit einer anderen Brauerei, über deren Beitrag zur Armutsbekämpfung in El Salvador. Ja, und die Vorworte sowohl von Oxfam-Chef als auch von den Konzernen-Chef, wohlgemerkt, in dem kritischen Bericht von Oxfam hat der Chef von Coca-Cola zum Beispiel und der Chef des Brauereikonzerns und der Chef von Unilever unterschrieben. Und wenn man das dann inhaltlich liest, ist es so, dass einiges problematisch ist, aber die Unternehmen auf einem guten Weg sind. Und das Resultat war dann, wie wahrscheinlich beabsichtigt, beide, Oxfam als auch Unilever, als auch Coca-Cola und Anheuser haben dann eigentlich gute Noten in der Presse gekriegt. Ja, es tut sich einiges und Oxfam übt Druck auf die Unternehmen aus und die Unternehmen sehen das ein und pipapo, kurz und gut, Win-Win-Situation nennen das diese NGOs. Der von außen kommende Analytiker würde eher sagen, hier handelt es sich um einen skandalösen Interessenkonflikt. NGOs wie Oxfam und Save the Children lassen sich vor den Karren der Junkfood-Konzerne spannen. Wir kommen zum Schluss. Schlimme Situation, fast so wie für Deutschland jetzt bei der Weltmeisterschaft. Was können wir tun? Die Konzerne drängen die Menschen in den Konsum von Nahrungsmitteln hinein, die krank und süchtig machen, in einem unvorstellbar großen Ausmaß, ich habe die Umsätze genannt. Folgeschmerzen, Lasten und Kosten tragen vor allem weltweit die Ärmsten und die Schwächsten, vor allem darunter wiederum Frauen und Kinder in Entwicklungsländern, aber auch bei uns. Ich spreche heute vor allem über Entwicklungsländer, aber immer auch, und da können wir in der Diskussion gern drauf kommen, wir sind auch betroffen. Unsere Gesellschaft ist ebenfalls hier in der Bringpflicht, etwas zu tun. Die Existenzgrundlage dieser Konzerne, wie ich gezeigt habe, besteht darin, in Entwicklungsländern Salz, Zucker, Mehl, Konservierungs- und Farbstoffe zu verkaufen. Es gibt dafür keine Alternativen, weil die Kühlketten, weil die Transportmöglichkeiten in Entwicklungsländern fehlen. Die logische Folge, die zwangsweise Folge ist, dass diese Unternehmen diese Produkte, diese gesundheitsschädlichen Produkte nicht freiwillig aufgeben. Sie müssen dazu gezwungen werden. Versprechungen wie von Danone, dass sie ihren Zuckeranteil reduzieren von 24 auf 23 Gramm, das kann mal minimal etwas bringen. Insgesamt ein grundlegender Wandel, der für die öffentliche Gesundheit bei uns und in Entwicklungsländern wichtig ist, kann nur durch energische Maßnahmen stattfinden, wo NGOs gefördert sind, wo die Vereinten Nationen gefördert sind, Regierungen, wo letzten Endes wir alle gefordert sind, auch die Wissenschaft. Staaten müssen, und Großbritannien geht in Europa dort voran, in Deutschland geschieht nichts, in Afrika gehen Südafrika und Kenia voran, in den USA etliche Kommunen und einzelne Bundesstaaten gesundheitsschädliche Stoffe in hohem Maß in Nahrungsmitteln müssen zusätzlich besteuert werden und die Einnahmen aus diesen Steuern müssen eingesetzt werden, um gesunde Nahrungsmittel wie Obst und Gemüse und Eier günstiger zu machen, damit arme Menschen sich diese auch leisten können. Von den Konzernen wird dann argumentiert, eine höhere Steuer auf Coca-Cola trifft ja vor allen Dingen die Ärmsten, weil die einen höheren Anteil ihres Einkommens dann für diese Steuer ausgeben müssen. Da kann ich nur sagen, tut mir leid, aber das müssen die Armen dann in Kauf nehmen. Für ihre Gesundheit, das muss man den Menschen zumuten. Manchmal hilft eben auch das nur, auch wenn das vordergründig wie soziale Ungerechtigkeit klingen mag. Es müssen strikte Regeln für den Gehalt von Nahrungsmitteln in bestimmten Stoffen und für die Vermarktung durchgesetzt werden. Auch wir haben hier immer noch Defizite. Es kann immer noch mit Vitaminzusätzen auch, gucken Sie auf die Cornflakes drauf, mit Vitaminzusätzen, die können angegeben werden. Das ist dann aber letzten Endes auch Werbung. Da muss geregelt werden und das Marketing auch im Fernsehen vor allen Dingen muss stark begrenzt werden, so dass gesundheitsschädliche Nahrungsmittel nicht mehr in die Bevölkerung hineingepusht werden. Die sogenannten Ampeln, Nährwertprofile, sind in der Diskussion, aber da kommt irgendwie nichts vorwärts, auch in der EU nicht. Auch diese Möglichkeit muss ausgeschöpft werden. In den Schulen, allen anderen Möglichkeiten muss Ernährungserziehung stattfinden, Kocherziehung, auch an sogenannten Gymnasien, wo man sich dann da zu schade dafür ist, die Kinder lieber mit Goethe und Schiller vollstopft. Es geht um ihre Zukunft, um ihre körperliche Zukunft und nur in einem gesunden Körper oder ein gesunder Körper, sagen wir mal, bietet die beste Voraussetzung auch für einen gesunden Geist. Mit Interessenkonflikten, wie ich sie in der Wissenschaft und vor allen Dingen bei NGOs aufgezeigt habe, müssen sowohl die Organisationen als auch die Gesellschaft als auch der Gesetzgeber hart umgehen. Es kann nicht sein, dass Organisationen wie Save the Children hier in großem Maße auf die Tube drücken und letzten Endes mit dem, was sie betreiben, Kinder schädigen. Nichts anderes tun sie, wenn sie in großem Maße Geld von Unternehmen der Junkfood-Industrie nehmen und diese Unternehmen damit Werbung für ihre Produkte machen können. Banken sollten sich überlegen, Investmentfonds sollten sich überlegen, jeder Einzelne sollte sich überlegen, wo er investiert, ob er Aktien von bestimmten Unternehmen kauft. Ethisches Investment. Ich mache gerade eine Geschichte über die Expansion von Big Alcohol in Afrika, eine andere problematische Geschichte. Vor 2 Wochen hat die zweitgrößte niederländische Bank ihr komplettes großes Engagement beim Heineken-Konzern, der viele schlimme Dinge in Afrika getan hat, zurückgezogen. Haben gesagt, das machen wir nicht länger mit. So muss es auch aussehen bezüglich der Praktiken von Junkfood-Konzernen. Und drittens und letztens schließlich, ich habe das im Eingang schon etwas im Detail gesagt, wir müssen die Geduld haben, Mangelernährung in Entwicklungsländern, aber auch bei uns, nachhaltig zu bekämpfen, durch die Stärkung von Frauen, durch Gesundheitserziehung, durch all die Maßnahmen, die ich genannt habe, dem müssen Menschen helfen, lokale Ernährungsstrukturen aufzubauen. Wir kommen dann auch zu Fragen wie Landverteilung, Dinge, die wir in der Diskussion vielleicht kurz ansprechen können. Menschen müssen in der Lage sein, sich aus eigener Kraft lokal ordentlich und gesund zu ernähren. Nur dann werden wir unserer Verantwortung gerecht, wenn wir ihnen versuchen, dabei zu helfen. Und es ist ein mühsames Geschäft, all das zu tun. Es wird sehr lange dauern. Es ist fast wie eine Sisyphusarbeit. Aber es gibt keine Alternative, als so zu versuchen, die Junkfood-Konzerne ein wenig zurückzudrängen. Vielen Dank.